Ich höre von einigen, dass sie in der Weihnachtszeit gar nicht zur Besinnung kommen. Die hetzen von einer Besinnung zur nächsten, weil es so viele Weihnachtsfeiern gibt, die man noch organisieren und vorbereiten muss. Eine Schülerin hat mir letzten Sonntag erzählt, dass sie diese Woche noch 3 Klassenarbeiten zu schreiben hat. Und ich sehe ja auch die Lehrer, die diese 3 Klassenarbeiten natürlich noch vorbereiten mussten und jetzt mit nach Hause genommen haben. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir jetzt mit Miriam Ziefle und auch Nicole Weißflug und ihrem Team ja so eine heilsame Unterbrechung hatten, zur Ruhe kommen konnten vor Gott, wenigstens in diesem Gottesdienst. Ich glaube nämlich, dass es ein Missverständnis gibt im christlichen Glauben, der auch mit dieser Leiter zu tun hat, die an der Krippe steht. Man könnte ja denken, in der Hannover-Waldersee-Straßengemeinde wollen die jetzt ganz hoch hinaus. Und es denken auch manche immer noch übers Christsein. Ach, jetzt muss ich ja noch zum Gottesdienst, um Gott näher zu kommen. Und um ein guter Christ zu sein, muss ich auch beten und Bibel lesen. Ach, und Alpha-Kurs sollte ich auch besuchen und Geld spenden und, was gibt's noch, mitarbeiten. Und dann gibt es bestimmt noch was ich auch noch machen muss und dann bin ich Gott ganz nahe. Wenn du dich hochgearbeitet hast zu Gott. Advent und Weihnachten hat eine ganz andere Botschaft. Von Jesus heißt es, er, der in göttlicher Gestalt war, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er war wie Gott, aber er erniedrigte sich selbst. Er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde den Menschen gleich und wie ein Mensch erkannt. Und er war gehorsam. Gehorsam bis zum Tod. Advent und Karfreitag haben eine Verbindung. Wir feiern die Ankunft Jesu, dass Gott herabkommt, dass er sich klein macht. Und diese Krippe soll auch diese Funktion haben im Moment, dass man mal sich klein fühlt. Denn wenn hier eine kleine Krippe stünde, würden wir uns alle groß fühlen. Und deshalb hat letzten Sonntag ein NDR-Reporter Leute hier befragt, wie sie sich fühlen, wenn sie da sich mal reinlegen. Und heute ist nochmal letzte Gelegenheit, das auszuprobieren. Und wer möchte, kann die Statements von anderen Leuten auf unserer Homepage nachhören, was Leute empfunden haben, wie das ist, klein zu sein. Entscheidend ist aber, dass Gott sich klein macht, dass er zu uns kommt. Dass Gott sich entschieden hat, uns nahe zu kommen, wie ein Mensch zu werden. Nun ist das Thema heute ja eine schräge Familiengeschichte. Und das hat damit zu tun, dass ich glaube, dass wir ziemlich ideale Bilder von Familien malen, auch von christlichen Familien. Und gerade vor Heiligabend steigt auch der Erwartungsdruck, dass wenigstens am Heiligabend oder Weihnachtsfeiertag, wann auch immer man sich jetzt trifft als Verwandtschaft, alles schön wird und harmonisch und gut. Und ich möchte euch heute ein bisschen irritieren, indem wir uns mal die Familiengeschichte Jesu Christi angucken und mal schauen, wie ideal die ist. Denn die Frage ist, was ist denn das Evangelium? Dieses Evangelium, dass Gott zu uns kommt. Das Evangelium gibt es nur einmal. Diese gute Nachricht, dass Gott uns nahe kommt und uns liebt. Und gleichzeitig gibt es 4 Evangelisten, die auf unterschiedliche Art beschreiben, wie Gott den Menschen nahe kommt. Das älteste Buch über das Evangelium stammt von Markus und ist um 70 nach Christus verfasst. Markus erzählt von Jesus ohne Krippe, ohne Bethlehem, ohne Maria und Josef. Das Markus-Evangelium beginnt so, wie wir hier auf dieser Rolle jetzt lesen können. Das älteste Evangelium beginnt ganz schlicht mit dem Satz: Das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dann gleich im nächsten Satz, wie geschrieben steht im Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist die Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg dem Herrn. Und das Erste, was dann Markus erzählt, nachdem er von Johannes dem Täufer erzählt hat, wenige Verse später, Johannes der Täufer predigt Umkehr, er sagt, kehrt um von eurem Lebensweg. Glaubt diesem Evangelium. Richtet euer Leben neu aus auf den Gott, der euch nahe kommt. Und das Erste, was dann von Jesus erzählt wird, das klingt so. Vers 9 in Markus 1. Es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Das Wirken Jesu beginnt im Markus-Evangelium mit seiner eigenen Taufe. Das Wirken Jesu beginnt damit, dass Jesus sich untertauchen lässt, dass er selber passiv wird, dass er Gott an sich handeln lässt. Weil damit beginnt die christliche Nachfolge, dass ich Gott an mir handeln muss. Nicht mit irgendetwas, was du tun kannst, Gott entgegen, sondern dass du annimmst, dass Gott dir entgegenkommt. Und das tut Jesus im Markus-Evangelium. Johannes will ihn eigentlich gar nicht taufen, aber er lässt es geschehen an sich, obwohl er natürlich nicht nur ein Mensch war. Und in dieser Taufe hört er dann eine Stimme aus dem Himmel und die sagt, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und diese Stimme kann jeder Mensch, der sich taufen lässt, in der Taufe hören, denn das geschieht in der Taufe, dass Jesus Gott deutlich zeigt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und jetzt kannst du aus der Taufe kriechen in ein neues Leben hinein. Markus entfaltet in 16 Kapiteln, wie Jesus Menschen heilvoll begegnet. Und man hat sein Evangelium als Passionsgeschichte mit längerer Einleitung bezeichnet. Denn ihr merkt schon, der Kern ist für ihn die Passionsgeschichte. Und dann gibt es ein paar Gleichnisse und Begegnungen, von denen er erzählt, aber nichts von der Geburt. Keine Waisen im Morgenland, keine Krippe, kein Bethlehem. Wir könnten kein Krippenspiel machen nach dem Markus-Evangelium. Wir müssten hier die Taufe Jesu zeigen. Das wäre auch mal ein Experiment. Aber gut, das war jetzt nicht so ernst gemeint. Nun, das Matthäus-Evangelium, mit dem wir uns in diesem Jahr besonders beschäftigt haben, letzte Woche mit den Weisen aus dem Morgenland und davor mit einem Vers aus Matthäus 2, der über den Standort der Krippe, nämlich Bethlehem, gesprochen hat. Das Matthäus-Evangelium ist wenige Jahre nach dem Markus-Evangelium verfasst. Und der Verfasser, der will kein anderes Evangelium verkünden. Aber er braucht fast doppelt so viel Platz. 28 Kapitel lang erzählt er die Geschichte von Jesus. Viel ausführlicher. Und er weiß auch viel ausführlicher, woher Jesus kommt, bevor er sich taufen lässt. Wo kommt Jesus her? Was können wir eigentlich über seine Familiengeschichte sagen? Wie ist das mit seiner schrägen Familiengeschichte? Ich habe euch noch eine kleine Illustration mitgebracht, die so richtig schön kitschig ist. Bitte stimmt mir zu, findet das nicht schön. Bitte sagt, das ist kitschig. Entschuldigung, wenn das jemand bei sich zu Hause hängen hat. Dann Entschuldigung. Aber das ist doch so der ideale Kitsch, den wir uns von Jesus und seiner Familie machen. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, uns irritieren, indem wir mal hören, was ist denn über die Familienvorgeschichte von Jesus zu sagen. Und wir hören jetzt auf den Beginn des Matthäus-Evangeliums, Kapitel 1, die Verse 1 bis 17. Das ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Ammon, Ammon zeugte Josia, Josia zeugte Joachin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachin Shealtiel. Shealtiel zeugte Zerubbabel. Zerubbabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Azor. Azor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter, von Abraham bis zu David, sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. So genau wolltest du es gar nicht wissen, oder? Vielleicht ist der eine oder andere zwischendurch gedanklich abgeschweift, aber gib diesem Text eine Chance, zu dir zu sprechen. Mir wird es nicht möglich sein, zu jedem Namen etwas zu sagen, das schon mal als Entschuldigung vorweg oder als Beruhigung. Aber in diesem Stammbaum sind ungewöhnliche Hinweise versteckt. Hinweise, die nicht nur für Archivarer, Forscher und Schriftgelehrte interessant sind, sondern eine besondere Botschaft enthalten. Woher kommt Jesus? Stammbäume verraten etwas von der Herkunft, von der Identität eines Menschen. Sie verraten etwas auch von der Berechtigung, von der Legitimität für die Stellung, die ein Mensch hat. Und Matthäus nennt sein Anliegen in der Überschrift seines Evangeliums: Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Mit diesen wenigen Worten möchte uns Matthäus schon was verraten. Was steckt hinter dem Menschen Jesus und dem Christus, dem Messias? Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Er ist der Sohn David. Bis heute singen das Juden. Sie singen, sie besingen den König David. Sie singen David, Melech Israel, Chai, Chai, Vekayam. David, Melech Israel, Chai, Chai, Vekayam. David, Melech Israel, Chai, Chai, Vekayam. Und sie singen das immer und immer wieder. Und das heißt, David, König von Israel, lebt und besteht für immer. Für ewig. Denn Juden hoffen auf diesen Messias aus dem Geschlecht Davids. Den zukünftigen Herrscher, den Friedensfürsten, erwartet das Volk Israel aus dem Königsgeschlecht David, dem Friedensfürsten. Und wer sich es zugemutet hat, und es war ja kaum zu vermeiden in den letzten 2 Wochen, Bilder aus Aleppo zu sehen, aus Syrien, wer wartet nicht auf den Friedensfürsten in dieser Welt? Auf wen können wir warten, der den Frieden bringt? Und zugleich sehen wir die Ohnmacht der Fürsten dieser Welt, wie sie Menschen Gewalt nicht verhindern können und sogar Teil dessen sind, verstrickt darin sind. Worauf warten wir mehr als auf den Friedensfürsten? Aus dem Königsgeschlecht Davids erwarten die alten biblischen Verheißungen den Friedensfürsten. Und er wird ein Nachkomme Davids sein, des Sohnes Abrahams. Abraham, das ist der gemeinsame Stammvater der Juden, Christen und Moslems. Und früher haben wir ein Kinderlied gesungen. Vater Abraham hat viele Kinder hat Vater Abraham. Ich bin eins von ihnen und eins bist du. So preisen wir den Herrn. Jetzt denkt er, was ist denn das für ein naiver Theologe, ja? Singt hier Kinderlieder. Dieses Kinderlied ist tiefe Theologie. Weil das sagt nämlich, dass Jesus ursprünglich zu seinem Volk Israel gekommen ist, zu den Nachkommen Abrahams, aber dass jetzt alle Menschen Kinder Abrahams werden können. Du und ich. Als Jude wirst du geboren, weil du von einer jüdischen Mutter geboren wirst. Jude kannst du dir nicht auswählen zu sein. Kind Abrahams zu werden, kannst du, indem du dieses Entgegenkommen Jesu annimmst, werden. Du kannst ein Kind Abrahams werden. Und dieser Friedensfürst wird ein Nachkomme Abrahams sein. Wenn Matthäus von Jesus Christus als Sohn Abrahams spricht, dann sagt er, nicht nur die Israeliten können Teil dieser Gemeinschaft sein, sondern alle Menschen. Die ganze Welt feiert Weihnachten, weil diese Überzeugung von Matthäus wahr geworden ist, dass alle Menschen Kinder Abrahams, Gottes Kinder werden können. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Da hat da Matthäus noch was reingeschummelt, denn ihr sagt ja eigentlich erstmal, dieses Buch erzählt von einem Menschen Jesus. Und Jesus war ein Allerweltsname, wie Michael, Manuel, so viele Leute heißen so. Aber Jesus wäre kein Buch wert gewesen. Entscheidend ist, dass er Jesus Christus heißt. Denn Christus ist ein Ehrentitel, der nur einem vorbehalten ist. Christus heißt der Gesalbte, der Messias. Dies ist das Buch, das vom Menschen Jesus erzählt und von dem Gesalbten, von dem verheißenen Erretter, vom Friedensfürsten aus dem Königsgeschlecht Davids. Und der ermöglicht, dass jeder ein Kind Gottes werden kann. So viel Energie steckt in dieser Überschrift des Buches. Und dann geht es weiter. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Mit Abraham beginnt ja eigentlich erst die Geschichte Israels. Abraham, der erwählt wird und in das verheißene Land gehen soll. Und mit ihm beginnt die Geschichte. Und wir denken, wenn wir das so hören, Abraham zeugte Isaak, Isaak Jakob, Jakob zeugte Juda. Das klingt alles so selbstverständlich, eine automatische Abfolge. Aber hier ist gar nichts selbstverständlich. Denn hinter diesen dürren Worten steckt eine spannende Geschichte, ein Eingreifen Gottes, Gottes ungewöhnliche Geschichte mit Menschen. Denn normalerweise wäre der Erstgeborene derjenige, der die Verheißungsliede vorträgt. Und schon ist man hier irritiert. Abraham zeugte Isaak, Moment mal, der zeugte doch Ismael. Und Ismael ist der Erstgeborene. Und Jakob zeugte Juda. Aber Juda ist auch nicht der Erstgeborene, sondern Ruben. Und Juda zeugte Peres und Serach. Es gibt hier also Umwege. Nicht der Erstgeborene Ismael, sondern Isaak. Nicht der Erstgeborene Esau, sondern Jakob. Nicht der Erstgeborene Ruben, sondern Juda. Die werden die Männer, mit denen Gott seine Verheißung erfüllt. Übrigens meistens auf Rat einer Frau, die da so interagiert. Aber das führt zu weit heute. Und dann wird so nebenbei, werden Judas Brüder erwähnt. Nun, in dem Stammbau werden ja nicht konsequent immer die Brüder erwähnt. Nur an dieser einen Stelle, Judas Brüder, denn damit sind die 12 Söhne Jakobs gemeint und damit die 12 Stammväter und die 12 Stämme Israels, sodass man merkt, Gott hat einen im Blick und alle. Gott hat den Einzelnen im Blick und das Ganze. Gott hat deine Rettung im Blick und die der ganzen Welt. Wer diesen Stammbau liest, den erscheint die Abfolge selbstverständlich. Aber diese Abfolge ist gerade nicht normal und üblich. Die ist erbeten und erkämpft. Und auch die Stammmütter, die man ja eigentlich erwähnen müsste, Sarah, Rebekka, werden gar nicht erwähnt. Die waren erst unfruchtbar. Und damit beginnt die Geschichte auch spannend zu sein. Wie geht es überhaupt eine Generation weiter, wenn die Stammmutter unfruchtbar ist? Im Rückblick können wir erst die Segensspuren Gottes feststellen. Ich glaube, dass es auch eine Botschaft ist, diese Abfolge. Manches erscheint uns im Rückblick ganz klar und glatt. Auch in unserer Familiengeschichte. Wenn wir erzählen, wo wir wann waren, was alles passiert ist. Im Rückblick machen wir das oft, wir glätten das Ganze. Aber wenn man es vorwärts lebt, zeigt man, da ist ja Gottes Eingreifen nötig gewesen. Gottes Flexibilität. Auch seine Art von Humor. Und er kann auf Umwegen seine Geschichte schreiben. Er kommt mit krummen Linien zurecht und kann die Geschichte trotzdem weiterschreiben. So krumm, dass er einen Menschen wie Jakob, der seinen Vater betrogen hat und seinen Bruder, zum Nachfolger machen kann, zum Erzvater. Und üblicherweise werden die Frauen gar nicht erwähnt in einem Stammbaum, sondern immer schön die Männer. Abraham zeugte Isaak. Aber hier werden 4 Frauen mit Namen genannt. Und welche Frauen, das hat es in sich. Und von denen möchte ich euch noch ein bisschen mehr erzählen. Und weil einige gemeint haben, also wenn man aus der Krippe predigt, dann wirkt das viel menschlicher, gehe ich jetzt mal wieder in die Krippe, denn es geht ja jetzt um Menschen. Es geht jetzt um diese Familiengeschichten von Frauen. Und die werden hier nebenbei erwähnt und von denen möchte ich euch noch etwas erzählen. Die ersten drei Frauen, Tamar, Rahab und Ruth, das sind freilich nicht die Frauen der ersten Reihe. Ich erwähnte schon, die Frauen der ersten Reihe, Sarah und Rebekka zum Beispiel, werden gar nicht erwähnt. Sondern unbekanntere Frauen. Und dann auch noch Frauen mit einem relativ zweifelhaften Ruf. Alle diese drei Frauen haben in einer außergewöhnlichen Situation, in brenzliger Situation, sehr mutig und entschlossen gehandelt. Schauen wir uns an Tamar, der, nein, noch nicht das Bild, Entschuldigung, zurück. Erstmal müsst ihr mal hören, was die Bibel erzählt, bevor ich ein Bild mache. Du sollst dir kein Bildnis machen. Der Mann Juda, hat sich eigentlich ziemlich ungerecht gegenüber Tamar verhalten. Juda ist der Schwiegervater von Tamar und Tamars Ehemänner, die Söhne Judas, sind beide gestorben. Nun verweigerte Juda Tamar den Wunsch, dass sie einen, und zwar seinen jüngsten Sohn, die Ehe eingehen kann mit ihm. Tamar ist also doppelt verwitwet und ohne Nachkommen und ohne Mann. Und im Grunde ist Juda und sein Machozismus, ja, sein Macho-Gehabe ist ein bisschen schuld daran. Und jetzt greift Tamar zu einer List. Sie verkleidet sich als Prostituierte und setzt sich an den Wegesrand, von dem sie weiß, dass Juda vorbeikommt. Und Juda kommt vorbei. Und er fällt auf die List rein. Er bedient sich der Tamar. Und wie Gott Humor hat und auf krummen Linien gerade schreiben kann, Tamar wird schwanger. Und zwar sogar mit Zwillingen. Aber jetzt stellt euch im Orient eine Frau vor, die schwanger ist, unverheiratet. Als das ans Licht kam, sind alle entsetzt, noch vor der Geburt. Man sieht ja, sie ist schwanger. Bei Zwillingen wahrscheinlich doppelt schwanger. Und es ist klar, was vorgeschlagen wird. Du hast die Ehe gebrochen. Du musst ja mit irgendjemand Verkehr gehabt haben, außerhalb der Ehe. Steinigung. Und sie bringen das vor Juda. Und Juda soll das Urteil fällen. Ist doch klar, er hat das Sagen. Er ist der Patriarch. Aber Tamar wäre nicht Tamar, wenn sie sich nicht bei ihrem kleinen Spiel, darf man das Spiel nennen, Entschuldigung. Sie hat sich von ihrem Freier einen Pfand geben lassen. Keine Bezahlung. Vielleicht hatte Juda sich gewundert, dass so billig diese Frau zu haben ist, nur ein Pfand. Aber jetzt kommt der Pfand zum Vorschein. Sie zeigt den Pfand und Juda ist beschämt. Er weiß, ich war derjenige, der diese Frau geschwängert hat. Und er muss sein Unrecht einsehen, dass er falsch gehandelt hat und dass er an ihr schuldig geworden ist, weil er ihr den Wunsch verweigert hat, dass sie für Nachkommen sorgt und dass sie einen Ehemann haben wollte. Sie wollte nicht außerhalb der Ehe leben. Aus heutiger Sicht moralisch eine ziemlich zweifelhafte, schwierige Geschichte. Auch schmerzhaft sicher. Aber Gott nutzt das im Rückblick für seinen Heilsplan. Und da steckt in diesem dürren Satz, den wir gelesen haben, zeig uns nochmal die Schriftrolle, nämlich Juda zeugte Peres und Serach, die Zwillinge, mit der Tamar. Was ist das für ein Familienbild? Ich habe euch ein Bild alter Meister mitgebracht. Das dürfen wir jetzt sehen, wo Juda gerade sich der Tamar nähert. Das gehört zur Familiengeschichte des Stammbaums Jesu. Schnell weiterlesen. Die Schriftrolle. Was steht dort? Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Jetzt ist wieder alles schön. Naja, nicht ganz. Rahab lebt mehrere Generationen später in Jericho. Und Rahab ist eine fremde Frau, eine Kanaanäerin. Und die Israeliten schicken ihre Kundschafter, ihre Spione nach Jericho, um die Stadt zu erkunden, wie sie sie einnehmen können. Und diese Spione werden entdeckt. Und die Kanaäer sind nicht erfreut über die NSA der damaligen Zeit und wollen die Leute gleich umbringen. Aber diese beiden Männer fliehen zu Rahab ins Haus. Und Rahab versteckt sie geschickt und lässt sie mit einem roten Seil aus dem Fenster. Und Rahab gibt ihnen sogar noch einen Tipp, wo sie sich 3 Tage verstecken können, weil nach 3 Tagen Suchen gibt man die Suche nach Spionage auf. Irgendwann hat man einfach vergessen, dass man ausspioniert wurde. Das kann man übrigens nachlesen in Josua 2. Und Rahab ist eine sehr mutige Frau. Und ich habe euch ein irritierendes Bild, ein moderneres Bild von Rahab mitgebracht. Rahab, die Hure, lässt den Mann am roten Seil herab. Eine mutige Frau. Aber diese mutige Tat ist schuld daran, dass sie, als dann die Israeliten, hatten ja den Ort gut ausgekundschaftet, Jericho eingenommen haben, durch Gottes Wunderwirken, dass sie verschont wurde. Und dass sie Teil der israelitischen Gemeinschaft wurde und dass sie geheiratet hat innerhalb Israels und dass sie zu einer Frau im Stammbaum Jesu wird. Aus einer Fremden, aus einer Hure macht Gott einen Teil seiner Geschichte. Macht er eine Mutter Jesu. Mit wenigen Worten, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Davon, dass Rahab die Mutter von Boas war, davon wissen wir allerdings nichts aus dem Alten Testament und auch nicht aus jüdischen Quellen. Hier wird es ein bisschen schwierig mit der Quellenlage und man muss 200 Seiten überspringen, um den nächsten Satz zu verstehen, der auf der Schriftrolle steht, bei Matthäus. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Boas ist ein Israelit. Der gehört so in den klassischen Stammbaum, ein sehr freundlicher Israelit sogar. Aber der hat auch eine Ausländerin, eine moabitische Frau geheiratet, nämlich Ruth. Ruth, auch sehr fromm, aber ganz andersgläubig eigentlich, geht ihrer Schwiegermutter zuliebe, Naomi, will ihre Schwiegermutter nicht alleine lassen als Witwe, weil alle Schwiegersöhne gestorben sind und der Ehemann sowieso. Und sie lernt dann in Bethlehem, jetzt kommen wir der Krippe näher, Boas kennen auf dem Feld, wie man sich so kennenlernt, bei der Feldarbeit halt. Frauen haben dort auch Feldarbeit gemacht. Und sie wählt eine sehr interessante Strategie. Sie legt sich nachts zu Boas ans Fußende, während er schläft. Mehr sagt die Bibel nicht dazu. Und als Boas aufwacht, liegt dort eine Frau. Ruth wird zur Mutter Isais. Ruth wird zur Großmutter Davids. Ruth schafft es in den Stammbaum von Jesus. Und deshalb hat Chagall diese Szene so gemalt, über die wir nicht viel wissen, wenn wir nur den Text nehmen. Da sieht man, wie der Boas schön schläft und wie die Ruth, etwas entblößt, aber auch nicht ganz, an seinem Fußende liegt. Aber klar ist, die beiden werden Mann und Frau. Er nimmt sie zu sich, er findet Gefallen an ihr. Denn mit dem Geschlechtsakt ist man verheiratet. So war das im Orient mit der Ethik. Das war kein Spiel, mit jemandem zu schlafen. Das war der Vollzug der Ehe, der dann auch rechtsgültig gemacht wurde. Tamar, Rahab und Ruth, Wahnsinn. Denn Tamar ist eine Aramäerin, Rahab eine Kanaäerin, Ruth eine Moabiterin. Wer einen reinen Stammbaum möchte von Jesus, wer alles Fremde, womöglich fremdes Blut, nicht im Jesu-Stammbaum haben möchte, der wird hier heilsam irritiert. Das sind ursprünglich fremde Frauen, die werden integriert in die Gemeinschaft, in die Familiengeschichte. Und dahinter steckt auch eine ganz tiefe Absicht. Das sind ja nicht nur kleine Stories. Dahinter ist die Absicht, dass Matthäus erzählen will, die Liebe Gottes gilt nicht allein dem Volk Israel. Dort hat sie begonnen, sondern sie gilt der ganzen Welt, allen Menschen aus allen Völkern. Und das kann er sogar nutzen durch ziemlich windige Geschichten. Auch Menschen ursprünglich anderen Glaubens finden ihren Weg in Gottes Geschichte zu dem Gott der Götter, zu Jesus. Und Gott geht sehr ungewöhnliche Wege. Ich kann nicht auch auf noch sehr viel mehr Namen eingehen, außer 2. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Salomo, da fühlt man sich wieder gut. Da malt man sich auch ein schönes Bild, weil Salomo, das war der Friedenskönig. In seiner Zeit kaum Kriege. Salomo, das war der weise Baumeister. Er hat den Tempel gebaut und viele andere schöne Bauwerke. Salomo, das ist der Weise überhaupt, der in einer kniffligen Situation weiß, wie man entscheiden muss, wenn zwei Frauen kommen und ein Kind für sich beanspruchen. Salomo, David zeugte Salomo. Das ist ja toll. David ist der Vater von Salomo. David, von dem wir immer noch die Lieder singen, zeugte Salomo. Aber mit wem? Mit der Frau des Uria. Hier wird der Name der Frau nicht genannt, obwohl er uns in der Bibel überliefert wird, Bathseba. Und ich glaube, da steckt auch eine Absicht hinter, dass nicht der Name der Frau genannt wird, sondern der Name des Mannes. Denn David und die Zeugung Salomos, diese Nacht mit der Frau Bathseba, ist eine Nacht voller Schuld. David, der König, missbraucht seine Macht und macht seine Begierde, seine sexuelle Begierde, zum Maßstab seines Handelns. Er sieht Bathseba auf dem Balkon nackt baden und lässt seine Diener befehlen, dass sie zu ihm kommt. Er schläft mit ihr, er nimmt sie sich. Und wie das Leben spielt, sie wird schwanger. Was macht jetzt David mit diesem Ehebruch? Noch weiß es keiner. Alles noch verheimlicht. Er tut das, was dieses Bild festhält. Er gibt Uria einen Brief. Großherzig. Tolles Bild, ne? Ein ideales Bild eines Königs. Der König David in ganzer Pracht übergibt einen gesiegelten Brief an seinen Offizier Uria. Wenn man nicht wüsste, was dahinter steckt, würde man denken, schöne Familie, schöner König, der regiert so richtig. Problem ist nur, dass in dem Brief steht, dass er den Brief an seinen Feld, seinen General geben soll und der General wird in dem Brief lesen, tu Uria an die gefährlichste Stelle in den Kampf schicken. Und genau das, Uria nimmt den Brief mit, bringt ihn zu seinem General. Der General liest den Brief und tut das, was der König will. Er schickt Uria an die gefährlichste Stelle im Krieg und Uria stirbt. Im Kampf für Volk und Vaterland, im Auftrag des Königs. Wahrscheinlich noch mit einem Gebet auf den Lippen. David hat Blut an den Händen, als er Salomo zeugte. Das sind harte Geschichten. Und David ist Opfer seiner sexuellen Lust. Nein, er ist Täter. Und er tut, weil er Macht hat und über Menschen verfügen kann bis zum Tod. Auch das gehört zur Vorgeschichte Jesu. Auch das müsste in dieses Lied eingespielt werden, wenn wir David als König besingen. Und auch das kann Gott zum Teil seiner Geschichte machen. Das heißt, in der Familiengeschichte Jesu sind Menschen. Menschen mit Fehl und Tadel, echte Sünder. Es sind keine idealen Menschen, es sind gebrochene Menschen. Menschen, die an ihren Idealen scheitern, die auch Gutes tun. Aber wir wollen sie nicht jetzt gleich verteidigen. Nein, wirklich Menschen sind in dieser Familie. Da sind Verführer, Machtbewusste, Betrüger. Und was ist jetzt mit dir und mit mir, wenn wir Platz nehmen in der Nähe Gottes, wenn wir Abrahams Kinder werden und zum Teil seiner Geschichte? Wenn du jetzt nicht hörst, dass du willkommen bist in der Familie Gottes, dann denk nochmal drüber nach, wer alles in der Vorgeschichte Gottes, die auf Jesus zielt, willkommen war. In wenigen Tagen feiern wir Heiligabend und da liegt ja viel Druck auf diesen Abend. Bei mir nicht so viel, weil meine ganzen Verwandten können nicht kommen Heiligabend, da ich hier zu tun habe. Aber den meisten ist es ja so, alle Verwandten trifft man irgendwie an diesen heiligen Tagen. Und dann soll es auch besonders heilig zugehen, oder? Man wünscht sich doch dann wenigstens einmal im Jahr, dass man sich nicht streitet. Dass man die alten Konflikte zu Hause lässt. Aber das Problem ist, man trifft sich ja auch meistens nicht so oft. Und jetzt sieht man sie wieder, Tante Erna und Oma Inge. Und ich möchte euch eine entlastende Botschaft mitbringen. Nämlich, wenn die Familie Jesu keine Heiligenfamilie war, wenn das eine schräge Familie war, dann darf deine Familie auch schräg sein. Und wenn Matthäus das in seiner Liste erzählen will, dann ist das für Gott kein Hindernis. Gott kann dich, auch unabhängig davon, wie hoch du von dir denkst oder wie niedrig, egal welche Konflikte es gibt, kann er dich zum Teil seiner Geschichte machen. Und Gott kommt trotzdem zur Welt. Durch uns, durch Männer und Frauen, durch Männer, die zeugen, durch Frauen, die gebären, wird Jesus geboren in einer langen Kette. Und deshalb der Schluss, die letzte Schriftrolle. Da steht es: Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Mit Josef endet es, muss es ja auch. Aber jetzt steht da eben nicht: Josef zeugte Jesus. Sondern Matthäus benutzt auch auf Griechisch eine etwas komplizierte Formulierung, weil jetzt kann er nicht sagen, Josef zeugte Jesus, sondern Josef war der Mann Marias. Ja, aber Jesus wurde von Maria geboren. Das ist ein Wunder, denn der Heilige Geist zeugte Jesus nach der Offenbarung des Neuen Testaments. Und das besingt Maria. Obwohl sie von keinem Mann wusste, singt sie: Meine Seele erhebt den Herrn und ich lobe Gott. Das Magnificat. Was für ein Bild hast du von der Geburt von Jesus, von Maria und Josef? Das Kitschige vom Anfang oder dieses hier? Kann man sich noch vor Heiligabend bestellen, kostet nur $129, kann man in Amerika bestellen, eine Hipster-Krippe mit auch noch so ein paar Boten, die Amazon-Pakete bringen und einer Kuh, die Biomilch bekommt und gibt. Eine Modernisierung. Auf dem Weg nach Bethlehem handelt Gott und er lenkt die Geschicke der Menschen so, dass sich seine Verheißungen erfüllen können. Und er möchte dein Leben so lenken, dass sich seine Verheißungen in deinem Leben erfüllen können und in der ganzen Welt. Denn es geht ja nicht nur um dein Leben, sondern um die ganze Welt, um alle Menschen aus allen Völkern. Und dafür ist keine Biografie zu krumm und man muss es so schwer wie es ist sagen, keine Schuld zu groß. Weil heute würden wir über Judas sagen, dass er eigentlich sexuellen Missbrauch betreibt. Und heute würden wir über David sagen, dass er ein Mörder war. Das ist nicht gerade die kleinste Skala von Sünden, die wir uns so vorstellen können. Die Fremden sind in Gottes Wirken eingeschlossen, die Ungewöhnlichen, die krummen Wege. Und Gott braucht nicht nur Bilderbuchfamilien. Das ist kein Aufruf zur Sünde, aber eine Akzeptanz, dass Gott Sünde beim Namen nennt, aber sie für ihn kein Hindernis ist, wenn wir um Vergebung bitten, dass er es einbaut in seine Geschichte. Wahnsinn. Und deshalb geht diese Schriftrolle weiter. Da steht ja: Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der heißt Christus. Und Uwe zeugte mit Linda und Detlef zeugte mit Sabine und Michael zeugte mit Antje und ich weiß nicht, an wen du jetzt denkst. Und mir geht es jetzt ja nicht um die biologische Zeugung, sondern dass Menschen, die jetzt sich in die Nachfolge Jesu stellen, zu Vätern und Müttern werden in Christus, Kinder bekommen, Teil der Familie Gottes sind und das noch vielen Menschen weitersagen. Jeder ist willkommen und so wird der Stammbaum der Krippe weitergeschrieben. Du kannst ein Kind Abrahams werden. Und wenn du schon ein Kind Abrahams bist, kannst du lernen, dass die Kinder Abrahams viele sind und alle Sünden kennen, die es überhaupt gibt, auch in der Gemeinschaft Jesu. Aber das ist für Gott kein Hindernis. Schräge Weihnachten. Amen.